Herzlich willkommen zum Baurechts-Podcast der Bayerischen Verwaltungsschule. Mein Name ist Matthias Braun und ich bin hier Fachreferent für Baurecht. Folge 7: Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung. Willkommen hier zur 7. Folge zur Zulässigkeit während der Planaufstellung. Wir haben uns die letzten Folgen mit den Standardfällen beschäftigt: qualifiziert beplanter Bereich, Innenbereich und Außenbereich. Und wie schon am Ende der letzten Folge so ein bisschen angeteasert, kann es sein, dass die Klausur oder der Fall, den Sie bearbeiten sollen, an dieser Stelle endet und Sie ein Ergebnis haben: das Vorhaben ist bauplanungsrechtlich zulässig oder das Bauvorhaben ist bauplanungsrechtlich eben unzulässig. Es kann aber auch sein, dass eine ganz spezielle Konstellation vorliegt, nämlich folgendes. Die Gemeinde ist momentan irgendwo im Aufstellungsverfahren. Das bedeutet, sie macht gerade einen neuen Bebauungsplan oder ändert einen bestehenden. Auch das ist ein mögliches Szenario. Das Ganze ist also jetzt irgendwo in diesem mehrere Monate oder vielleicht auch über ein Jahr gehenden Zeitraum, in dem ein B-Plan entsteht. Wenn Sie sich so an die erste Folge erinnern, Aufstellungsbeschluss wurde gefasst. Dann kommt diese zweistufige Beteiligung der Öffentlichkeit, einmal frühzeitig, einmal förmlich, auch die TÖPS werden beteiligt und so weiter. Also irgendwo in diesem Verfahren drin steckt die Gemeinde und während dieser Zeit steht die Welt außerhalb der Gemeindeverwaltung ja nicht still. Das bedeutet, die Bauwilligen werden Anträge weiterhin stellen und jetzt meint der Fall, den wir heute besprechen, genau dass ein Bauantrag gestellt wird über ein Grundstück, das momentan nach geltendem Recht bauplanungsrechtlich zur Unzulässigkeit führt. Also nehmen wir an, die Gemeinde überplant gerade ein Gebiet, das momentan noch im Außenbereich liegt und dort soll ein Wohngebäude errichtet werden. So, wenn Sie sich so ein bisschen mit der Systematik von § 35 beschäftigt haben, dann kommen Sie relativ schnell zum Ergebnis, ein Wohngebäude im Außenbereich, das wird unzulässig sein. Es ist nämlich keine Privilegierung und als sonstiges Vorhaben wird es regelmäßig öffentliche Belange beeinträchtigen. Also das bedeutet, das Vorhaben ist unzulässig und zwar momentan unzulässig. Vielleicht entwickelt die Gemeinde ja gerade einen Bebauungsplan, der genau das, was der Antragsteller möchte, nämlich eine Wohngebäudeerrichtung, dann als zulässig erklären würde. Also zum Beispiel, indem gerade ein Bebauungsplan aufgestellt wird, der ein reines Wohngebiet festsetzt, als Beispiel. Sie merken, das führt jetzt ein bisschen zu einer unguten Situation, denn über das Rechtsstaatsprinzip, Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz und dem Vorrang des Gesetzes müssten Sie die Baugenehmigung versagen, weil das Vorhaben nach geltendem Recht, Sie sind ja an geltendes Recht gebunden, nicht an irgendeine eventuelle Satzung, Bebauungsplan, den es vielleicht mal geben wird, sondern das aktuell geltende Recht und aktuell ist das eben § 35 und da ist das Ganze unzulässig. Das würde bedeuten, Sie müssten dann jetzt dem Antragsteller eine Versagung erteilen und ihn vielleicht im Rahmen der Kundenorientierung, im Rahmen des Bürgerservices darauf hinweisen, dass er doch nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens, also wenn der Bebauungsplan in Kraft ist, nochmal seinen Antrag stellen solle, weil er dann vermutlich eine Baugenehmigung bekommt. Sie merken, es ist ein etwas komischer Zustand und das hat auch der Gesetzgeber so gesehen und hat deshalb eine Vorschrift geschaffen, die es ganz ausnahmsweise ermöglicht, dass man ein Bauvorhaben zulassen kann, obwohl das geltende Recht dem entgegensteht, wenn absehbar ist, dass ein Bebauungsplan genau diese Konstellation, die da beantragt wurde, dann für positiv befürworten würde und der dann eine Baugenehmigung bekommen könnte. Und die Vorschrift, über die ich spreche, ist der § 33. Der § 33 ist ein reiner positiver Zulassungstatbestand. Das bedeutet, aufgrund des § 33 kann man keinen Bauantrag ablehnen. Die Ablehnung funktioniert immer über geltendes Recht, 30.1, 34 oder 35 BauGB. Kommt man aber jetzt zum Ergebnis, dass das Vorhaben momentan unzulässig ist, die Gemeinde macht aber gerade einen Bebauungsplan, dann geht die Tür auf für den § 33. Wenn man den dann durchgeprüft hat, wie, das werde ich Ihnen gleich erklären, kommt man dann eben zum Ergebnis, okay, das wird mit dem künftigen Bebauungsplan kongruent laufen, das Bauvorhaben, und dann wird aufgrund § 33 genehmigt. kommt man andererseits zum Ergebnis, das funktioniert nicht, auch nicht nach dem künftigen Bebauungsplan, dann wird der Antragsteller eine Ablehnung bekommen, die dann allerdings auf geltendem Recht basiert, also auf 30.1, 34 oder 35. Also aufgrund von 33 funktioniert eine Ablehnung nicht. Das ist rein ein positiver Zulassungstatbestand. Der Paragraph 33 ist also vom Prinzip her eine schöne Sache für den Antragsteller, weil er einen gesetzlichen Tatbestand vorwegnimmt, obwohl die Satzung noch nicht in Kraft ist, kann schon aufgrund dieses Entwurfs eine Baugenehmigung erteilt werden. Von der Prüfung her ist es vom Prinzip her auch nicht schwierig, aber die Systematik und der Aufbau des Paragraph 33 ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Insbesondere werden hier verschiedene Meinungen vertreten. Ich möchte Ihnen heute die aus meiner Sicht schlüssigste Variante dazu erläutern. Im Paragraph 33 Absatz 1 haben wir mehrere Tatbestandsmerkmale. Das erste Merkmal ist, es muss ein Aufstellungsbeschluss gefasst sein. Das steht gleich im Absatz 1 über der Nummer 1 in Gebieten, für die ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst ist. Das ist der erste Schritt im Bebauungsplanerlassverfahren, der Aufstellungsbeschluss. Der muss also gefasst sein. Und dann soll das Vorhaben nach dem Wortlaut der Vorschrift zulässig sein, wenn und unter der Nummer 1 werden jetzt zwei Verfahrensschritte herausgegriffen aus dem Aufstellungsverfahren, nämlich die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung und die förmliche Behördenbeteiligung, § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2. Das Verfahren muss also schon diesen Stand erreicht haben. Als Beispiel, wenn die Gemeinde nur einen Aufstellungsbeschluss gefasst hätte und noch nicht weiter wäre, oder nur einen Aufstellungsbeschluss gefasst hätte und diesen bekannt gemacht hätte und vielleicht noch die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 1 durchgeführt hätte, dann wäre das Verfahren noch nicht so weit, dass es den Stand erreicht hat, den der Gesetzgeber für den § 33 vorgesehen hat. Also es muss die förmliche Beteiligung schon erreicht worden sein. Dann unter der Nummer 2 steht das, was wir eigentlich so aus dem § 30 Absatz 1 kennen, nämlich das Vorhaben muss die Festsetzung des Bebauungsplans einhalten, jetzt aber die Besonderheit, die künftigen Festsetzungen, weil der Bebauungsplan eben noch nicht in Kraft ist. Also anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entgegensteht, funktioniert genauso wie die Überprüfung der Festsetzungen eines bereits in Kraft getretenen Bebauungsplans, nämlich Sie müssen abgleichen, je nachdem, welche Festsetzungen Sie haben, Art, Maß, GRZ, GFZ, Baulinie, Bauweise und so weiter. Nummer 3. Der Antragsteller muss diese Festsetzungen für sich und seine Rechtsnachfolger schriftlich anerkennen. Und Nummer 4. Die Erschließung muss gesichert sein. Zumindest die Nummer 3 dürfte immer ein Bearbeitungshinweis sein. Da dürften Sie keine Probleme erwarten. Bei der Nummer 4 für die Erschließung gilt dasselbe wie beim 30 Absatz 1. Es geht um die Anbindung ans öffentliche Wegenetz, um Wasser, Abwasser und die Stromversorgung. Und das Ganze muss dann im Bezugszeitpunkt, also im Nutzungsbeginn der in Frage stehenden baulichen Anlage gesichert sein. So, also die Nummer 4 und die Nummer 3, die können wir vielleicht so ein bisschen ausklammern und wir beschäftigen uns mit den ersten drei Tatbestandsmerkmalen. Also Aufstellungsbeschluss, die förmliche Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und dann eben diese künftigen Festsetzungen. So, von diesen drei konzentrieren wir uns jetzt auf die Nummer 2, also auf das dritte Tatbestandsmerkmal, also Absatz 1 Nummer 2. Die künftigen Festsetzungen müssen eingehalten werden und hier ist die Schwierigkeit, dass es hier ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal gibt, das die Nummer 2 dann so formulieren lässt. Anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen des formell und materiell rechtmäßigen Bebauungsplans nicht entgegensteht. Im Zuge des § 33 verwendet man statt dem Begriff rechtmäßig auch den Ausdruck planreif. Also planreif meint nichts anderes als rechtmäßig, bezieht sich aber auf einen Bebauungsplan, der noch nicht in Kraft ist, der eben gerade im Reifeprozess in der Entstehungsphase ist. Also nochmal, Sie sollten den § 33 Absatz 1 Nummer 2 so lesen. Anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen des formell und materiell planreifen Bebauungsplans nicht entgegensteht. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass bevor Sie sich mit den Festsetzungen beschäftigen, die, wie gesagt, so funktionieren wie bei einem B-Plan, der in Kraft ist, also ein Abgleich des Vorhabens mit den Festsetzungen, dass Sie davor die formelle und die materielle Planreife überprüfen. Übersetzt, die formelle und die materielle Rechtmäßigkeit. Nochmal übersetzt, das Aufstellungsverfahren, formell, muss eben fehlerfrei passiert sein, soweit es eben jetzt ist. Und die materiellen Planungsgrundsätze, soweit sie erkennbar sind, müssen eingehalten sein. Also das heißt, bevor Sie die Festsetzungen überprüfen, müssen Sie einmal die laut Sachverhalt bekannten und schon abgeleisteten Verfahrensschritte überprüft werden, ob die rechtmäßig waren oder nicht. Und auf der anderen Seite müssen Sie die materiellen Planungsgrundsätze, die Sie aus dem Sachverhalt herauslesen können, überprüfen, ob die eingehalten worden sind oder nicht. Und erst dann kommen Sie zu den Festsetzungen. Also das kann man sich ein bisschen kommentieren, wenn man das Schema kommentiert hat, Aufstellungsverfahren und materielle Planungsgrundsätze, dann sollte man an dieser Stelle auf dieses Schema verweisen, weil bevor Sie zu den Festsetzungen kommen, sollten Sie erstmal das Aufstellungsverfahren, soweit bekannt, eben durchprüfen und die materiellen Planungsgrundsätze überprüfen, ob die eingehalten worden sind. Und nur, wenn dies positiv, mit einer positiven Prüfung endet, nur dann macht es auch Sinn, die Festsetzungen zu überprüfen, weil ein Bebauungsplan, der formelle und materielle oder materielle Fehler hat, da ist es auch irrelevant, ob dessen Festsetzungen von dem Vorhaben eingehalten werden oder nicht. Also das ist schon mal die erste große Schwierigkeit, dass man hier überhaupt weiß, hier muss man ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal eigentlich vorneweg prüfen, bevor es um das Eigentliche, um die Festsetzungen geht. So, und dann werden Sie jetzt praktisch in dieser bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit herausgerissen und müssen nebenbei was zum Aufstellungsverfahren und zu den materiellen Planungsgrundsätzen sagen. Und das ist so ein bisschen ungewohnt, weil man eben jetzt eigentlich, wenn man in diesem Bauplanungsrecht, Vorhabenbereich, Zulässigkeit in dieser Systematik drinsteckt, dann muss man da kurz mal ausbrechen und in das Aufstellungsverfahren und die materiellen Planungsgrundsätze überschwenken. Die zweite Schwierigkeit ist, dass der Gesetzgeber jetzt aus dieser formellen Planreife, heißt formelle Rechtmäßigkeit, heißt Aufstellungsverfahren, ja drei Schritte schon selber weiter oben im Paragraph 33 genannt hat. Also einmal der Aufstellungsbeschluss, das ist ja der erste Schritt im Aufstellungsverfahren, der wird ja oben im Wortlaut genannt. Und dann in der Nummer 1 werden zwei weitere Verfahrensschritte genannt, nämlich die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung, § 3 Absatz 2, und die förmliche Behörden- und TÖP-Beteiligung nach § 4 Absatz 2. Das heißt, die sind jetzt da oben schon da geschrieben und Sie sollten dann unten bei dieser Nummer 2 die formelle Planreife prüfen, und da tun sich manche Teilnehmer einfach schwer, sich selber einen Überblick zu bewahren, wo sie das jetzt ansprechen. Also prüfen Sie dann die drei Schritte, die da oben stehen, schon da oben, und prüfen Sie dann unten meinetwegen zum Beispiel die frühzeitige Öffentlichkeits- und TÖP-Beteiligung, oder prüfen Sie alles unten. Und ich möchte Ihnen jetzt einmal vorstellen, wie ich das für am einfachsten halte, auch wenn das natürlich anders genauso geht. Ich würde das folgendermaßen machen. Ich würde beim Aufstellungsbeschluss nur feststellen, dass er gefasst wurde, zum Beispiel mit einer kurzen Subsumption, ob das der Ausschuss war oder ob das der Gemeinderat war, wann die Sitzung war. Also einfach nur kurz zu subsumieren, wann das war. Und würde dann bei der Nummer 1, bei der förmlichen Öffentlichkeits- und bei der förmlichen TÖP-Beteiligung nur feststellen, dass das Verfahren schon so weit ist, dass also der maßgebliche Verfahrensstand erreicht wurde. Zur Rechtmäßigkeit dieser Schritte würde ich da oben noch nichts sagen, sondern ich würde alle Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen des Verfahrens bei der Nummer 2, bei dem ungeschriebenen Tatbestandsmerkmal formelle Planreife prüfen. Das bedeutet, man ist dann oben relativ schnell, man sagt einfach nur, der Aufstellungsbeschluss wurde da und dann gefasst. Die Öffentlichkeitsbeteiligung und die TÖP-Beteiligung hat auch da und da stattgefunden. Und dann konzentriert man eigentlich die ganzen Fragen des Aufstellungsverfahrens bei der formellen Planreife, bei dem ungeschriebenen Tatbestandsmerkmal. Unter der Nummer 2, formelle Planreife heißt ja formelle Rechtmäßigkeit, heißt richtiges Aufstellungsverfahren. Und da geht man jetzt die bekannten Schritte, Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Beteiligung, förmliche Beteiligung, weiter wird das Verfahren nicht sein, geht man dann eben auf seine Rechtmäßigkeit durch und sagt dann zum Beispiel, Beim Aufstellungsbeschluss gab es da Probleme kommunalrechtlicher Art, Ladung, war da alles in Ordnung, Abstimmung, persönliche Beteiligung und so weiter. Da ist dann Platz und Zeit dafür, sich intensiv mit den eventuellen Problemen des Sachverhalts auseinanderzusetzen. Dann hat man das hier alles konzentriert an dieser Stelle. Also hier würde ich die Formeln, Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen ansprechen und danach die materiellen Planungsgrundsätze, soweit sie bekannt sind, bitte nicht das Schema von oben nach unten durchgehen und bei 5 von 6 Punkten sagen, ich kann mangels Angaben im Sachverhalt dazu nichts sagen, sondern wirklich das rauspicken, was irgendwie im Sachverhalt thematisiert ist und das vernünftig prüfen. Und wenn Sie dann beides bejaht haben, sowohl die formelle als auch die materielle Planreife, sprich Rechtmäßigkeit, dann kommen Sie als nächstes zu dem geschriebenen Tatbestandsmerkmal, die künftigen Festsetzungen müssen eingehalten werden. Und nachdem die Nummer 3 und die Nummer 4 in der Regel unproblematisch oder sogar Bearbeitungshinweise sein dürften, hat man dann eigentlich alles um diese Nummer 2 zentriert. Weil Sie oben nur kurz sagen, dass das Verfahren schon soweit ist. Und dann haben Sie eigentlich alles bei der Nummer 2, Punkt 1 formelle Planreife, Punkt 2 materielle Planreife und dann Punkt 3 das geschriebene Tatbestandsmerkmal, die künftigen Festsetzungen. Und mit diesem Aufbau glaube ich, dass man den Paragraph 33 ganz gut bewältigen kann. Kleine Anmerkung noch, bei den Festsetzungen, wenn Sie die überprüfen, funktioniert das genauso wie immer. Das bedeutet, Sie gleichen hier ab, Art und Maß der baulichen Nutzung und könnten jetzt auch hier zum Ergebnis kommen, dass die künftigen Festsetzungen zunächst mal nicht eingehalten werden. Und vielleicht dämmert jetzt dem einen oder anderen schon, was ich jetzt ansprechen möchte, na, Ausnahme und Befreiung. Also das ist ja prinzipiell immer bei einem Bebauungsplan, wenn Festsetzungen nicht eingehalten werden, noch nicht zu Ende die Prüfung, sondern man wird sich die Frage stellen, kann ich irgendwie über eine Ausnahme oder Befreiung die Rechtmäßigkeit doch noch herstellen. Und an der Stelle sei gesagt, Befreiungen funktionieren im Rahmen des Paragraph 33 nicht. Also Ausnahmen kann man zulassen im Paragraph 33. Ausnahmen sind ja die, die entweder direkt im künftigen B-Plan in dem Fall dann enthalten sind, beziehungsweise die direkt in der Bau-NVO stehen, zum Beispiel 19 Absatz 4 Satz 2 die GRZ-Überschreitung oder Paragraph 23 Absatz 2 Satz 3 die Überschreitung der Baulinie. Die können Sie auch beim Paragraph 33 anwenden. Eine Befreiung vom Bebauungsplan würde ich hier nicht anwenden. Es ist gar nicht so unumstritten, aber ich würde dafür plädieren, dass Sie die Meinung vertreten, nein, befreien kann ich nicht, weil stellen Sie sich vor, wenn der Bebauungsplan noch gar nicht fertig ist, also der ist noch in der Aufstellungsphase, der ist noch gar nicht in Kraft und Sie fangen jetzt schon an, irgendwie Befreiungen von dem Bebauungsplan zu erteilen, da muss man sich irgendwie vielleicht Gedanken machen, ob der inhaltlich richtig geplant wurde, werden Sie schon während der Aufstellungsphase über Befreiungen nachdenken. Ich würde das eher nicht vertreten. Also Befreiungen würde ich meinen, nein, Ausnahmen aber funktionieren genauso wie immer bei den Festsetzungen des Bebauungsplans. Und dann kommen Sie zu einem Ergebnis. Das habe ich eingangs schon gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen. Entweder es ist dann bauplanungsrechtlich nach § 33 zulässig, weil eben alle Voraussetzungen erfüllt sind, oder es ist bauplanungsrechtlich unzulässig und dann ergeht die Ablehnung nach geltendem Recht, also nach dem Bereich, wo das momentan ist, zum Beispiel nach § 35, keine Ablehnung nach § 33. Und so ist der § 33 praktisch eine mögliche Verlängerung eines Falles. Denken Sie dran, es muss ausdrücklich im Sachverhalt irgendwas dazu stehen, dass die Gemeinde hier gerade einen Plan in der Aufstellungsphase hat. Wenn Sie das erkannt haben, können Sie sich freuen, weil Sie wissen, es läuft auf den 33 raus. Aber bitte vernachlässigen Sie in diesem Fall nicht das geltende Recht, sondern prüfen ganz normal erstmal geltendes Recht, ob das nicht vielleicht nach § 35 zulässig ist und hudeln Sie da nicht drüber, sondern machen Sie das genauso ordentlich wie sonst auch, auch wenn Sie natürlich richtigerweise schon ahnen, dass es unzulässig sein wird, weil ansonsten der Klausursachverhalt ja wenig Sinn ergeben würde, wenn man Sie da mit einer Planaufstellung noch irgendwie betraut im Sachverhalt und dann würde das nach 35 zum Beispiel auch nach geltendem Recht funktionieren. Das ist zugegebenermaßen unwahrscheinlich, aber machen Sie da keine Abkürzung, sondern gehen Sie immer in der Reihenfolge vor. Vorhabensprüfung, Bereichsprüfung, Zulässigkeitsprüfung, da taucht der 33 überhaupt nicht auf. Sie prüfen so, wie das geltende Recht momentan ist. Und sollten Sie zum Ergebnis kommen, das Ganze ist momentan unzulässig, dann können Sie die eventuelle Zulässigkeit über den Paragraph 33 prüfen und innerhalb dieses Paragraph 33 kommen Sie dann, bevor Sie die Festsetzungen überprüfen, nochmal zu den Aufstellungsfragen, Aufstellungsverfahren und zu den materiellen Planungsgrundsätzen. Sollten diese eingehalten werden und sollten auch die zukünftigen Festsetzungen mit dem Bauvorhaben übereinstimmen, dann kann das Ganze über 33 genehmigt werden. Ja, das ist eine schwierige Vorschrift, die man auch anders aufbauen kann. Das war jetzt die aus meiner Sicht einleuchtendste und einfachste Variante, hier mit einer gewissen Systematik diese Vorschrift durchzuprüfen. Ich hoffe, Sie konnten für sich was daraus ziehen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, alles Gute und bis zum nächsten Mal.